Ja, hallo und herzlich willkommen zum Vortrag über Colabora Online. Wir machen ein Update, weil wir haben auch hier auf der Frostcon schon, habe ich zweimal schon einen Vortrag drüber gehalten und deswegen gibt es da diesmal nur ein Update. Ich selber bin Community Manager bei der eGroupware GmbH. Wir sind Partner von Colabora und bieten eben Colabora auch als SaaS-Lösung an, Lizenzen etc., Lizenzberatung. Deswegen stehe ich in der Rolle hier heute als Partner von Colabora Online. Setze es selber ein. Wir setzen es bei Kunden ein. Wir kennen es also ganz gut aus der Praxis. Die Themen für den heutigen Vortrag. Ich will einen kurzen Überblick über Colabora Online geben. Super kurz, weil was Colabora Online ist, das habe ich in einigen anderen Vorträgen schon sehr ausgiebig dargelegt. Ich will nochmal auf den Unterschied zwischen Colabora Online und Code eingehen. Was das ist, werden wir gleich sehen. Ein bisschen was zu den Release-Zyklen wollte ich diesmal erzählen. Auf die Community hinweisen, die da auch hintersteckt. Dann will ich so einen kleinen Rückblick machen, was so in der letzten Zeit wesentlich Neues in Colabora Online passiert ist, neben den vielen, vielen Kleinigkeiten. Das sind vor allen Dingen, ich sag mal, die Integrationen, ja, DeepL, Language Tool und so weiter. Da schauen wir gerade mal drüber. Ich erzähle noch ein bisschen was über Colabora Online in eGroupware, wie man das installiert, wie man das integriert, aber nur ganz, ganz kurz. Da jetzt seit letzter Woche die neue Version 23.05 von Colabora Online erschienen ist, also vorletzten Freitag, kann ich jetzt auch was darüber erzählen, was in der neuen Version drin ist. Kurze Frage an euch, wer kennt Colabora Online? Die meisten. Wer verwendet es denn aktiv? Nicht ganz so viele. Verwendet jemand dann Code, also die Entwicklerversion davon? Okay. Kennt jemand eGroupware? Ja? Oh, immerhin. Verwendet eGroupware? Sollten wir das ändern. Okay, Colabora Online, ich kürze das im Regelfall als cool ab, kommt an vielen Stellen auch genauso vor. Grundsätzlich wird das entwickelt von der Colabora Productivity, die sitzen, also haben einen Hauptsitz in Cambridge. Die Leute, die dort arbeiten, sitzen aber wirklich rund um die Welt. Also da gibt es, glaube ich, gerade mal einen Briefkasten, viel mehr ist das nicht. Was ist Colabora Online? Letztendlich ist es ein LibreOffice Headless auf dem Server. Da läuft irgendwo ein Server, zu Hause unterm Tisch, im Rechenzentrum oder sonst wo, da läuft ein LibreOffice ohne Desktop-Oberfläche und aus der Ferne greife ich mit dem Webbrowser drauf zu, habe ein Frontend mit JavaScript. Und ich sage mal, der Dokumentenbereich, also der zentrale Bereich, wo mein Textdokument ist, meine Tabellen, der wird letztendlich als Bild gestreamt von diesem Server Richtung dem Webbrowser. Ein wichtiges Merkmal ist, die Dokumente bleiben auf dem Server. Die werden also nicht auf den Client geladen und dort bearbeitet in einem Tool, was im Browser läuft. Da gibt es ähnliche Anwendungen, die machen das, geschweige denn auf dem Desktop. Grundsätzlich benötigt das einen Dateihost, das heißt irgendeine Webbrowser-Anwendung, die letztendlich die Dateien für Colabora Online zur Verfügung stellt. Also das kann eben eine Nextcloud sein oder eine eGroupware, also dieser Typus von Dateihost. Da wird dann Colabora Online angebunden und daraus öffnet man dann auch die Dateien. Ich habe also keine Installation auf dem Client, sondern benutze nur einen Webbrowser. Was mich aber nicht hindert daran, über den Dateihost Dateien natürlich lokal mit einem LibreOffice zum Beispiel zu öffnen, indem ich auf den Dateihost zum Beispiel per WebDAV drauf zugreife oder SMB oder sonst irgendwas. Ich kann das also wunderbar kombinieren, die Online-Version mit dem Desktop-Client. Mache ich so in der täglichen Praxis im Regelfall auch. Weil es gibt ein paar Kleinigkeiten noch, da mache ich es auf dem Desktop, überwiegend in der Online-Version. gibt aber Gründe dafür, das schon mal auf dem Desktop zu machen. Wichtig ist, das ist nicht Collabora Office. Collabora bietet eben auch ein Produkt, das heißt Collabora Office. Das ist letztendlich ein LibreOffice für den Desktop, gebrandet von Collabora und eben entsprechend ein Long-Term-Support und eine SLA, um den Support von denen zu bekommen. Über das Ganze habe ich auf der FOSCON 21 einen Vortrag gehalten, den habe ich hier unten verlinkt. Die Folien werde ich jetzt auch nach dem Vortrag noch hier im Programm veröffentlichen. Also wer da Interesse dran hat, lädt sich die Folien runter. Die Sachen sind fast alle verlinkt, dann braucht er da nicht lange suchen. Es gibt seit geraumer Zeit auch da so ein Logo, LibreOffice Technology. Das prangt einfach auf diesem Produkt drauf, weil letztendlich die Basis ein LibreOffice ist. Es gibt Collabora Online, cool, und es gibt Code. Collabora Online selber ist erstmal die kommerziell vertriebene Variante davon, das Produkt. Ja, im Regelfall wird das also auch nicht von Collabora selber vertrieben, sondern über Partner. Und einer davon in Deutschland und ich glaube auch der älteste, das sind wir von EcoWare. Meistens wird von Partnern das Ganze als Docker-Container bereitgestellt. So machen wir es von EcoWare eben auch. Für die On-Premise-Installation stellen wir den Docker-Container bereit. Den müssen wir selber bauen als Partner, so wie wir den brauchen. Und liefern den dann, wenn man will, oder im Regelfall automatisiert aus. Da unsere Kunden haben auf ihren On-Premises-Installationen tatsächlich auch immer die aktuelle Version. Wir bieten das auch als Software as a Service an, machen andere Partner mittlerweile auch. Man muss das also nicht selber betreiben. Man kann also zu Hause auch zur Not eine Nextcloud auf einem kleinen Raspi betreiben. Ja, was ja nicht gerade ein Geschwindigkeitswunder ist, aber ich sag mal, sowas noch mit da drauf laufen lassen, macht überhaupt keinen Spaß. Da hat man halt seinen Raspi dort und bezieht dann zum Beispiel Collabora Online eben aus dem Netz von einem Dienstleister oder installiert das auf einem anderen System. Das machen einige so, die von uns zum Beispiel diesen Dienst einbinden in ihre Nextcloud. Das Ganze wird bereitgestellt über die Partner als UCS-Installation, also auf dem Univention Corporate Server, als Docker, als Debian oder RPM-Paket, das ist aber für die Integratoren hauptsächlich und als Helmchart auch für die größeren K8S-Installationen. Demgegenüber gibt es dann eben noch Code, Collabora Online Development Edition. Das ist letztendlich die Entwicklerversion, die wird regelmäßig bereitgestellt, regelmäßig generiert. Und da fließen halt Entwicklungen rein, die dann zum Beispiel eben damit auch getestet werden können. Also ich wechsle da auch immer schön hin und her und gucke mir an, was da für neue Sachen drin sind, weil das Collabora Online natürlich, wenn man so will, ein bisschen abgestandener ist, weil keiner will im Business, ich sag mal, irgendwelche Versuchsexperimentierprogrammierungen haben, die noch nicht ausgereift sind. Ne? Deswegen ist auch Code halt nicht für den professionellen Produktiveinsatz empfohlen. Ja, also für privat zu Hause reicht sicherlich. Da kann man auch mal verschmerzen, wenn gerade was nicht funktioniert. Und so wie wir das zum Beispiel ausrollen, sind das ein paar Klicks und dann kann ich die Vorversion wieder benutzen, wenn mal mit einer neuen Version ein Problem besteht. Es gibt dazu auch eine sehr aktive Community mit Forum, ich sag mal, Bug-Reports kann man einreichen und so weiter. Also wirklich sehr aktiv. Und auch hier, ich kann es auf dem UCS direkt aus dem App Store oder als Docker oder als Paket installieren. Ist ganz, ganz gut dokumentiert. Primär schauen wir uns jetzt aber hier Collabora Online an. Das meiste gilt dann eben auch für Code. Ich habe mir mal angeschaut, weil das jetzt auch sich ein bisschen mehr eingeschliffen hat mit den Veröffentlichungen. Wie sieht denn das aus mit den Release-Zyklen? Hatte mich auch selber mal interessiert, deswegen will ich das auch mal hier zum Besten geben. Es gibt keinen wirklich festen Release-Plan. Also bei LibreOffice gibt es einen sehr festen Release-Plan. Der ist fest und genau da kann man sich auch nachrichten. Da kann man sich fast auf den Tag drauf nachrichten. Hier richtet sich die Releases hauptsächlich nach Collabora Office. Und Collabora Office wiederum, was der Kern von Collabora Online auf dem Server ist, also die Langzeitversion, die wird auch nur alle 2 Jahre gebildet und die beinhaltet jetzt zum Beispiel, ich sag mal, fast alles von LibreOffice 7.4, 7.5. Die wird dann längere Zeit betrieben, viele Sachen von Collabora auch rückportiert. Und auf der Basis wird dann Collabora online veröffentlicht. Ich habe mal die Daten hier hingeschrieben. Also es pendelt sich anscheinend so ein Juli, August jeden Jahres. Kommt ein Major Release. Aber sehr häufig kommen Updates auch mit neuen Funktionen. Wir reden hier also eigentlich eher von einem Rolling Release. Also das bleibt nicht dabei, einmal im Jahr neue Funktionen. Das geht die ganze Zeit so. Und ein paar größere Sachen kommen dann ins Major Release. Das wäre jetzt die aktuelle Version, 23.05.2.2. Man sieht auch hier, das basiert auf Collabora Office, der gleiche Version, 23.05.2.2. Das geht also immer parallel. Das heißt also, die Business-Version, die stabile Version von Collabora Office ist dann Basis von Collabora Online. Ich hatte es schon angerissen, es gibt eine sehr rege Community, die findet man auf GitHub tatsächlich. Da gibt es dann auch eben entsprechend die Downloads, den GitHub-Bereich selber, Forum. Ja, also da kann man sich mal ein bisschen umschauen, da geht richtig viel ab. Da sind wirklich viele, viele Beitragende aus der Community neben Collabora selber. Collabora selber richtet auch mittlerweile tatsächlich eine Veranstaltung regelmäßig aus. Das nennt sich dann Cool Days. Da kommen Partner, Vertriebspartner, aber auch Entwicklungspartner. Und irgendwo auf diesem Wimmelbild, da ist auch von eGroupware unsere Birgit dabei. Dieses Jahr war es in Cambridge. Und da sitzt man dann 2, 3 Tage zusammen und entwickelt das Produkt, aber auch Strategien und so weiter. Ist im Prinzip auch offen für jedermann, der da wirklich tiefer einsteigen will. Ja, kleines Update. Was hat sich seit meinen letzten Vorträgen hier über Collabora Online so getan? Ich habe vorhin schon eingangs gesagt, ich konzentriere mich jetzt hauptsächlich auf Integrationen, weil ich sag mal, da sind, wenn man sich die Release Notes anguckt, natürlich wahnsinnig viele Sachen drin. Und weiter müsste man theoretisch auch noch in den Release Notes von LibreOffice gucken. Wer da ab und zu mal reinguckt zu den Versionen, dann wurde da in der Tabellenkalkulation noch eine Formel hinzugefügt und hier eine Kleinigkeit und da eine Kleinigkeit. Das steckt da auch alles mit drin. Aber ich sag mal, wenn ich jetzt hier von 7.4, 7.5 LibreOffice plus die Sachen, dann könnten wir auch den ganzen Tag hier verbringen. Ich konzentriere mich mal auf so ein paar Integrationsthemen und Dinge, die mir subjektiv eigentlich wichtig sind. Mittlerweile kann man DeepL integrieren. Ja, ich kann also letztendlich auf meinem Collabora online auf dem Server eine Konfiguration einstellen, dass ich dann in der Oberfläche direkt übersetzen kann. Wir sehen das hier unten an diesem kleinen GIF-Filmchen. Da markiert jemand den Text, sagt übersetzen, stellt die Sprache ein und dann schreibt er das zurück. Das Ganze läuft dann letztendlich über eine API nach extern, wird übersetzt und kommt wieder zurück. Ich muss die Sachen also nicht mehr umkopieren in das DeepL-Web-Browser-Fenster, um es dann wieder dahin zu kopieren. Ich gehe normalerweise hin und übersetze solche Folien dann auch noch ins Englische. Das hilft, spart viel Zeit. Ich habe hier auch noch verlinkt erstmal einen Artikel selber von Collabora zu diesem Thema, sehr lesenswert, und auch ein Video dazu, und zwar von den Cool Days 2022. Da gibt es immer Videos von den Leuten, die es entwickeln und die erklären, wie das Ganze funktioniert. Also wer die technischen Hintergründe auch noch wissen will, der sollte sich das Video mal anschauen. DeepL selber, ich denke, da brauche ich nichts zu sagen, kennt jeder. Die API selber ist von außen erreichbar, indem ich ein Konto da habe. Ihr könnt das kostenlos anlegen, passiert erstmal nichts und das könnt ihr nutzen, in Collabora Online konfigurieren und dann könnt ihr das nutzen. Das hat natürlich Grenzen dann an der Stelle, 500.000 Zeichen im Monat und so weiter. Ich denke mal, für eine kleine Familie zu Hause brauchen wir da nicht drüber reden, das funktioniert und zum Testen mal sowieso. Wenn es dann mehr wird, also in einem Unternehmen, wo dann plötzlich 40, 50 oder 100 Leute mitarbeiten, dann gibt es entsprechende Pläne für, könnt ihr euch ja mal in Ruhe angucken. Fakt ist, Message ist, ihr könnt hier ein Konto eröffnen und könnt das bei euch eintragen und ihr könnt das nutzen, mindestens zum Testen. Das Ganze konfiguriere ich ein in der Konfigurationsdatei für Collaboro Online coolwsd.xml. Da kommt einfach so ein Block rein, da kommt ein Out-Key rein für die API, also die Daten, die man letztendlich da generiert hat bei DeepL, und dann läuft das. Diese Datei hier, wo man das drin konfiguriert, die wird euch immer wieder über den Weg laufen, weil man da viele Sachen ein- und ausschalten und konfigurieren kann. Ist recht überschaubar, viel Dokumentation drin. Es gibt da gar nicht so viel externe Dokumentation, weil da steht alles. Das findet ihr, die eigentliche Dokumentation findet ihr dann unter sdk-collaboro-online.com. Den habe ich auch verlinkt, aber wie gesagt, das ist wirklich einfach zu konfigurieren. Language Tool, ich denke, jeder, der LibreOffice nutzt, der kennt auch Language Tool. Ihr wisst vielleicht, dass, wenn ihr das auf dem Desktop-Client habt, ihr dieses Add-on installiert in LibreOffice, letztendlich dann aber ein Java braucht, damit das bei euch läuft. Ja. Das Ganze auf dem Server zum Laufen zu bringen, geht mal nicht so eben. Zumindest nicht auf dem Collaboro Online Server. Deswegen nutzt das hier im Prinzip erstmal auch tatsächlich den Online-Dienst von der Language Tooler GmbH, die sich da mittlerweile gebildet hat. Sitzen in Potsdam, Deutschland. Es gibt aber auch die Möglichkeit, diesen Dienst, diesen Server, der dahinter steht, on-premise zu betreiben. Muss man einfach nur mal mit denen sprechen. Technisch ist das kein Problem. Das heißt also, wenn ihr eine Organisation habt, eine größere, wo sich das vielleicht lohnen würde oder wo Datenschutz-Dinge ein Thema sind, kann man sowas dann eben auch lokal betreiben. Das ist also grundsätzlich möglich. Auch hier nochmal ein kleines GIF-Video. Ich meine, wer es nutzt in LibreOffice, der kennt das. Ne? Mit dem Unterkringel, da gibt es grün, blau und dann gibt es ein Kontextmenü, wo man dann eben entsprechend die Korrekturen vornehmen kann. Auch hier gibt es wieder Basic für Einsteiger kostenlos. Also da kann man sich auf jeden Fall anbinden und da gibt es nicht jede Funktion, aber für die einfachen Sachen reicht das. Auch das wird wieder konfiguriert, letztendlich in der CoolWSD XML, auch nicht so wild technisch. Der Collaboro Online Server muss einfach nur wissen, wo ist das, mit welchen Zugangsdaten und fertig. Und wie gesagt, das kann eben auch tatsächlich lokal sein. Das geht halt bei DeepL, die geben es nicht raus. Ich kann das nicht bei mir im Rechenzentrum installieren. Da wollten wir hin. Genau. Erstmal im SDK, in der Dokumentation, gibt es da wieder die Dokumentation zu. Das ist jetzt noch ein Screenshot aus LibreOffice. Da gibt es eben mittlerweile auch die Konfiguration für lokale Installation, Desktop-Installation, den Language Tool Server anzugeben oder eben auch den DeepL Server. Also analog zu dem Collaboro Online kann ich das hier auch machen. Also ich kann also auch wieder kombinieren, online, Desktop, zum Beispiel in der Organisation, und alle können sie auf diese Server zugreifen. Man darf ja auch nicht vergessen, gerade auch beim DeepL-Server, es gibt Glossare. Das heißt also, wenn ich irgendwo in der Organisation arbeite und ein bestimmtes Thema habe oder in der Wissenschaft oder sonst wo, ich lege Glossare an mit bestimmten Begriffen und so weiter. Und die will ich natürlich dann organisationsweit verwenden. Das ist eine gute Lösung, um das wirklich auf einen Nenner zu bringen. Und ich sag mal, innerhalb von wenigen Monaten da Glossare hinzustellen, wo die Übersetzungen dann eben fachspezifisch wesentlich besser sind. Jeder weiß das, der schon mal irgendwelche Fachpublikationen versucht hat zu übersetzen, kommt nicht immer das raus, was in einer Branche dann auch wirklich gemeint ist. In der Vorbereitung hatte ich doch irgendwo gelesen, Duden könnte ich integrieren, außer das habe ich da leider bisher nichts zu gefunden. Wird wahrscheinlich technisch genauso funktionieren letztendlich wie die anderen Sachen, aber ich habe nirgendwo ein Angebot oder sonst was gefunden. Ich weiß, dass da viele drauf warten. Wenn einer da mehr weiß, Info an mich bitte. Ich habe es nicht weiter gefunden, aber anscheinend ist da was im Gange. Solche Sachen macht Collaboro natürlich hauptsächlich auch, ich sag mal, für Kunden, für Firmen, die natürlich dann auch eben entsprechend den Aufwand bezahlen können, geschweige denn Partner. Adfinis zum Beispiel, die machen viele solche Sachen. Ganz wichtig, ein altes, leidiges Thema, Schriftarten. Ich habe ein Dokument, lade das in meiner Online-Version und die Online-Version hat ja nur ein paar Standardschriftarten, die Collabora Online so mitliefert. Also mit einem Areal hat man da kein Problem, aber alles andere, gerade wenn man Microsoft-Dokumente irgendwo herkriegt, ist dann schon mal spaßig. Mal abgesehen davon, dass es hässlich aussieht, verzieht es mir dann die Größen und alles. Da muss da auch natürlich auch mal eine Lösung her, die vielleicht nicht hundertprozentig alles abdeckt, aber es gibt zwei Lösungsansätze. Erstens, ich muss besser sehen, mitkriegen können, wenn eine Schriftart fehlt, damit ich das besser beurteilen kann. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, in der Sidebar, in LibreOffice, wenn da die Schriftart fehlt, dann macht er die Schriftart und setzt die kursiv. Ist aber nicht ganz so auffällig. Und vor allen Dingen, wem will man das beibringen? Deswegen gibt es mittlerweile so ein kleines Fenster, muss man einschalten, diese Funktion in der Konfiguration. Da wird man dann als Anwender darauf hingewiesen, dass da etwas fehlt. Nicht, dass man die dann gerade dazu installieren könnte, aber ich weiß zumindest, warum das komisch aussieht. Und der andere Punkt ist, es ist jetzt eine Lösung geschaffen worden, um Fonts eben entsprechend einfach nachinstallieren zu können in einer solchen Umgebung. Da gibt es ein Video zu vom Tor. Sehr empfehlenswert, wie das Ganze funktioniert. Erstmal im SDK gibt es eine Dokumentation dazu. Also Schriftarten können dynamisch nachgeladen werden. Das heißt also jederzeit, wenn der Server läuft, wenn auch die Dokumente geöffnet sind, kann ich jederzeit letztendlich Schriftarten nachladen, damit die auf dem Server zur Verfügung stehen. Und zwar ist das eine sogenannte Remote-Config. Die muss man einschalten in der XML-Konfiguration. Letztendlich geht dann Collabora Online hin, wenn das eingeschaltet ist, guckt das irgendwo nach einer JSON-Datei, wo eine Konfiguration drin steht und die liest der alle 60 Sekunden ein. Und da drin könnte zum Beispiel drinstehen, lade mir die Schriftart von dieser Stelle oder von der Webadresse nach. So, das heißt also, wenn ich da Änderungen vornehme, kann ich dann jederzeit Schriftarten zum Beispiel auf den Server hochladen und zur Verfügung stellen. Also der lädt letztendlich die Schriftarten von einer URL hoch. Wir haben das bei eGroupware noch nicht integriert. Ich stelle mir aber vor, dass wir zum Beispiel auf unserem Filehost ein Verzeichnis machen, wo man diese Schriftarten reinschmeißen kann. Einfach die Datei da rein. Und dann werden wir eine JSON-Konfigurationsdatei daraus generieren, auch regelmäßig, und dann wird die automatisch eingelesen. Also für den Anwender letztendlich wollen wir das so haben, dass wir eine Schriftart, die wir in der Organisation zum Beispiel haben wollen, einfach in dieses Verzeichnis reinschmeißen. Und dann war es das, dann steht die zur Verfügung. Das ist also jetzt lösbar, dieses Problem. Ja? Zotero-Integration, da gibt es auch einen schönen Artikel drüber. Letztendlich, ich weiß nicht, nutzt hier jemand Zotero? Ich meine, wir sind an der Uni hier. Niemand, unglaublich. Es ist Bibliotheksverwaltung oder ja, in der Hauptsache. Das integriert sich dann letztendlich tatsächlich komplett in dieser Oberfläche, in dem dann auch weitere Icons oben sind, Preferences einstellbar sind und so weiter. Ich kann also Zotero nicht nur in der Desktop-Variante nutzen, sondern auch in der Online-Variante. Ich will keinen Abstecher zu Collabora Online in eGroupware machen. Ich habe zwar schon reichlich Vorträge darüber gehalten, deswegen halte ich das jetzt auch sehr, sehr kurz, ist auch nicht Kernthema heute. Wir von eGroupware haben so einen Slogan Smart Online Office und wir wollen ein komplettes digitales Büro im Webbrowser haben und deswegen brauchen wir auch ein Online Office. Wir haben uns vor langem für Collabora Online entschieden. Es gibt da noch entsprechende Mitprodukte auf dem Markt, die aber alle, ich sag mal, funktionieren. Aber geschäftlich kommt man mit denen nicht zurande. Mit Collabora sieht das anders aus. Mit den Leuten kann man arbeiten, Partner sein und ich sage mal, mit denen kann man auch guten Bier trinken. Grundsätzlich über eGroupware habe ich einen Vortrag gehalten auf den letzten Tux-Tagen, was eGroupware insgesamt ist. Wer da mehr Interesse drin hat, ich habe da vorne noch ein paar Flyer hingelegt, könnt ihr beim Rausgehen gerne mitnehmen. Wir installieren mit eGroupware im Regelfall tatsächlich dann Collabora Online auch mit. Das heißt, wenn ihr euch eGroupware installieren würde standardmäßig Collabora Online mit installiert. kann man abwählen, im Standard wird es mit installiert. Aber unsere Installationsroutinen kann man eben auch nutzen, um Collabora Online bei sich zu installieren, und zwar nur Collabora Online. Wobei einem das E-Group, man muss es ja nicht nutzen, stört ja eigentlich nicht. Also wenn ich sage hier apt-install e-groupware-collabora-key, dann installiert er auf eurem System tatsächlich ein lauffähiges Collabora Online, legt dann Docker drunter, konfiguriert die Netzwerke, konfiguriert einen Reverse-Proxy. Das haben einige, die installieren sich das genau so und nutzen dann, weil wir auf dem Docker-Konstrukt auch einen Watchtower installieren. Das ist ein kleiner Container, der regelmäßig nachts guckt, gibt es eine neue Version. Wir stellen Collabora Online abends zur Verfügung, eine neue Version, nachdem wir das gebaut und getestet haben. Und nachts wird das dann bei den Anwendern automatisch eingespielt. Also dafür kann man, ich sag mal, die E-Groupware-Routinen ja auch nutzen. Ich kann an der Stelle dann auch in einer Docker-Compose-Datei mal eben Cool und Code miteinander tauschen, um das mal das eine oder das andere auszuprobieren. Wir haben es integriert in E-Groupware erstmal in den Dateimanager natürlich, wie in jedem Filehost auch. Wir machen da File-Sharing, WebDAV-Zugriff zum Beispiel vom Desktop aus natürlich, sowas wie Dateien versenden aus Cool heraus als Mail oder als Sharing, bearbeiten innerhalb Collabora online für externe, also Nicht-Benutzer in E-Groupware zum Beispiel, geht natürlich auch. Das heißt also, ich kann Leute außerhalb der Organisation dieses Dokument sharen, dann können die da drin arbeiten und es letztendlich bei dir dann wieder speichern. Wir speichern alles in allen verfügbaren Formaten zurück, da haben wir keine Beschränkungen. Aus dem Dateimanager selber heraus kann ich auch direkt Office-Dokumente in PNG oder PDF konvertieren, weil Collabora Online ist auch ein Werkzeug, um solche Dokumente zu konvertieren. Das nutzen schon einige. Also ich weiß, das habe ich vor 20 Jahren schon gesehen, dass ein OpenOffice auf dem Server genutzt worden ist, um Dokumente zu konvertieren. Das hat man dann an CAPS eingehängt und so weiter. Ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt. Natürlich geht das heute auch. Aus dem Dateimanager raus kann man sagen, okay, diese Präsentation machen wir mal eben PDF draus. Wir können Dokumentenvorlagen hinterlegen. Das heißt also, wenn ich ein neues Dokument erstelle, sage Datei neu oder Textdokument neu, nimmt der die Vorlage aus dem Speicherort. Da kann man dann also die Ränder einstellen, die Papiergröße, die Schriftarten und so weiter. Dann kann ich in meiner Organisation für neue Dokumente das alles schon vorbelegen. Versionierung, Abonnierung ist eben entsprechend auch möglich. Es gibt auf der Webseite von Collabora Online Integrations für diverse Integrationen, E-Groupware, Nextcloud etc. Gibt es eine schöne Übersicht mit einer ganzen Menge Screenshots dazu. Was aber das Besondere bei E-Groupware ist und gerade auch in Kombination mit Collabora Online eine richtig starke Sache ist, alle Daten in E-Groupware, also aus dem Adressbuch, Kalender, Aufgabenverwaltung, Projektmanagement, diese ganzen Datenbankfelder sind alle als Variable verfügbar, um Dokumente zu generieren. Ich kann also angefangen beim Serienbrief über Berichte, über Stundennachweise und so weiter, alles aus E-Groupware generieren. Das konnte E-Groupware schon immer. Vor Collabora Online wurden diese Dokumente dann zum Download angeboten aus dem Browser. Ja. Seit Collabora Online habe ich eben die Möglichkeit, dass das auch, ich sag mal, generiert wird aus E-Groupware und geht dann gerade in einem Fenster auf in Collabora Online. Genauso wie ich die Vorlagen da drin auch direkt bearbeiten kann. Das Ganze mit diesen Platzhaltern funktioniert auch in E-Mail-Vorlagen. Also ich kann also fertige E-Mails generieren, die sich dann speisen mit den Daten aus E-Groupware selber. Es ist möglich, in Collabora Online für so Integratoren auch weitere Icons einzubauen. Das ist ein Icon von E-Groupware, wie das. So, wir können also dort Funktionen reinpflanzen. Das Blaue ist klar, versenden per Mail als Sharing oder Datei oder was auch immer. Die zwei anderen Symbole, das sind einmal ein Dialog, um Platzhalter einzufügen oder eben auch gerade eine komplette Adresse. Und dieser Platzhalter-Dialog, der bietet mir den Zugriff halt aufs Adressbuch, Kalender, alle Module, und da kann ich dann mir das Feld suchen und einfügen direkt in das Dokument. Ich kann also diese Vorlagen mit diesen Platzhaltern direkt in Collabora Online gestalten. Ja, speichere ich einmal und kann das dann direkt testen. Das ist eine Besonderheit von eGroupware und gerade wenn man Dokumentengenerierung macht, kann das wirklich interessant sein. Letztendlich habe ich dann hier so einen Kontakt im Adressbuch, rechte Maustaste, ein Dokument einfügen und dann sehe ich da meine Dokumente oder meine E-Mails, wo ich das einfügen kann. Wie gesagt, ich gebe noch einen Vortrag, wo ich das ausgiebiger dargelegt habe. Also wen es interessiert, gerne auch nachher irgendwo draußen auf dem Flur kann ich das gerne mal zeigen. Leider habe ich heute keinen Stand, an dem ich bin. Müssen wir am Tisch machen. Da gab es einen Vortrag, eGroupware und Collabora online in der Praxis. Das habe ich mit dem Marc von Collabora gemacht. Da seht ihr auch noch mal ein bisschen mehr über Collabora online selber. Und was eGroupware mit Collabora online kann, werde ich auf den Keylogs jetzt im September noch mal ein bisschen ausführlicher zeigen, am Beispiel vom Infolog, das ist die Aufgabenverwaltung. Die kann man aufbohren und als Informationsmanagement-Tool nutzen, inklusive natürlich Dokumente zu erstellen. Ja. Also schon mal vormerken, Keylogs im September. Ja, Collabora Online 23.05 seit vorletzten Freitag veröffentlicht. Ich habe ein paar Links hier reingestellt, erstmal die Release Notes dazu, das Announcement, wobei im Release Notes ist nur der Verweis im Moment auf das Announcement, weil die Release Notes, die werden jetzt in den nächsten Monaten wachsen. Da kommen dann die Sachen rein, die so zwischen den Major Releases veröffentlicht werden. Empfehlen würde ich auch die Videos von den letzten Cool Days in Cambridge, hatte ich vorhin schon angerissen, auch das Partnerinterview von unserer Birgit. Was gibt's Neues? Schwerpunkt war diesmal tatsächlich auch die Barrierefreiheit. Barrierefreiheit wird aus rechtlichen Gegebenheiten, aber auch aus gesellschaftlichen Gegebenheiten oder Anforderungen natürlich immer wichtiger. Und ich sag mal, hier gab es auch einige Anstöße selber aus Richtung D-Phoenix, sprich Dataport, sprich Online-Desktop für die Behörden. Da sind einfach, arbeiten dort auch eine ganze Menge Menschen, die eben gewisse Handicaps haben. Und die dabei zu unterstützen, in einer Online-Webbrowser-Anwendung vernünftig arbeiten zu können, das ist weiß Gott nicht einfach. Und das wissen wir von eGroupware, weiß Gott auch, bei der Programmierung, das so zu programmieren, dass verschiedene Leute mit Handicaps trotzdem damit arbeiten können, das ist für eine Webanwendung schon eine richtige Herausforderung. Und hier wird eben seit geraumer Zeit dran gearbeitet. Diesmal gab es relativ viel Änderungen in dem Bereich, aber das Ganze ist auch immer noch Work in Progress. Ja, das hört so schnell nicht auf. Ist aber schon viel passiert. Viele Kleinigkeiten sind es. Das fängt an bei Icons zum Beispiel, wo man Icons verwechseln kann. Icons eindeutiger zu machen zum Beispiel, ist eine kleine Methode oder eine kleine Sache, die man zum Beispiel machen muss. Dann gibt es ein paar größere Sachen. Den Dark Mode gibt es mittlerweile. Den habe ich jetzt auch nochmal unter Barrierefreiheit mit runtergepackt. Tastaturkürzel in eigener Sprache beim gemeinsamen Bearbeiten. Collabora Online kann ich kollaborativ in Dokumenten arbeiten. Ich kann also ein Textdokument haben, wo zwei, drei Leute das geöffnet haben und ich kann gemeinsam dran arbeiten. Jeder kann gleichzeitig drin rumschreiben an seiner Stelle. Jetzt gibt es Tastaturkürzel, die brauche ich, um bestimmte Aktionen auszuführen. Ihr wisst das selber, das ein oder andere an Tastaturkürzel hat man sich gemerkt, weiß das auswendig, denkt da nicht mehr drüber nach. Jetzt arbeitet ihr mit Leuten zusammen in verschiedenen Sprachen. Ja, was machst du da mit den Tastaturkürzeln? Die sind nämlich in jeder Sprache anders. So, und seit dieser Version ist das so, dass jeder Benutzer in seiner Sprache die Tastaturkürzel benutzt. Also da sitzt einer, bearbeitet in seiner Muttersprache Englisch, der andere in Deutsch und der andere in Französisch. Alle drei haben die Oberfläche in ihrer Sprache und dann auch die Tastaturkürzel in ihrer Sprache. Die müssen sich nicht umgewöhnen, nur weil der Erste, der das Dokument aufgerufen hat, gerade Deutscher ist oder so. Dann ist Ich habe das eingangs gesagt, die Bearbeitungsoberfläche, Buttons, Sidebar und so weiter, das sind alles JavaScript-Oberflächen. Und zum einen ist es jetzt eigentlich fast vollständig, dass die ganzen Bedienoberflächen als JavaScript gebaut sind. Anfangs, so 2016, 2017, da wurden auch diese Flächen noch gestreamt als Bild. Und wenn man ein Bild auf dem Bildschirm hat, dann tut ein Braille Lesegerät oder ein Text-to-Speech natürlich ins Leere greifen, weil er sieht nur Pixel. Und auch das hat jetzt wirklich lange gedauert, das alles umzubauen. Mal abgesehen dafür, dass für Otto-Normalanwender, die keine Einschränkungen haben, das einfach nur schöner heute aussieht, schneller ist und es ist eben dafür auch wichtig, was der Browser und was das Betriebssystem, was die Software nicht lesen kann, kann auch nicht vorlesen. So einfach. Dann wurde auch noch einiges dran gearbeitet beim Navigieren durch das Textdokument oder durch die Menüs, dass wenn ich da, ich sag mal, durchnavigiere, dass der auch sagt, auf welchem Button man steht oder welchen Button man gedrückt hat und so weiter. Da gibt es auch eine viel größere Unterstützung jetzt. Das ist aber auch noch nicht ganz fertig, deswegen habe ich auch nochmal hintergeschrieben, Work in Progress. Aber insgesamt gilt das für die Barrierefreiheit. Da ist also einiges dran zu tun. Und wie gesagt, da kommt auch einiges an Anforderungen eben aus dem D-Phoenix-Projekt. Das gilt für alle Produkte, die da integriert sind. Die müssen alle auch für gehandicapte Menschen benutzbar sein. Und das ist, wie gesagt, für eine Web-Browser-basierte Anwendung schon eine echte Herausforderung. Allein schon durch die schwierige Integration mit dem Desktop oder Text-to-Speech-Tools, die da drauf laufen oder sowas. Also da ist eine Menge passiert. Dark Mode, ich persönlich bin glücklich, dass er da ist, weil ich nutze den gerne. Da gibt es immer kontroverse Diskussionen. Es gibt Leute, die mögen das überhaupt nicht, halten das für einen totalen Blödsinn. Ich finde es gut. So stellt er sich im Moment dar, lässt sich oben in der Leiste hier umschalten durch so einen Button an und aus. Was ich noch nicht gefunden habe, ist eine Konfiguration, dass wir das von eGroupware aus steuern können. Ich hoffe, das kommt bald. Weil eGroupware kann ich natürlich auch im Dark Mode schalten, wenn ich es nicht automatisch über das Betriebssystem und Browser mache. Und dann möchte ich doch ganz gern, dass das auch hier ankommt. Integrationsthema sollte in Zukunft auch funktionieren. Weil wir können Parameter mit jedem Aufruf eines Dokumentes mitgeben. Ja. Richtig viel Aufwand, muss ich sagen, wurde getrieben bei den ganzen Icons. Wir bei eGroupware machen das anders. Wir nehmen die SVG-Dateien, manipulieren die live im Browser, wenn wir in den Dark Mode umschalten. Hier wurde das ganze Icon-Set komplett einmal im Prinzip dupliziert und zwar mit Versionen, die dann im Dark Mode gut aussehen. Das heißt, jedes von diesen ganzen Icons wurde nochmal neu gemacht für den Dark Mode. Das ist ein immenser Aufwand gewesen, aber ich finde das Ergebnis, das sieht richtig klasse aus. Ja. Also nahezu perfekt. Da läuft im Hintergrund im Moment noch ein bisschen Feintuning, aber ich finde es richtig gut. Was mich aber am meisten freut ist, und was mich in der Vergangenheit immer wieder echt gestört und geärgert hat, für diese Präsentationsfolien, die wir uns auch jetzt hier gerade angucken, ist zum Beispiel ein Grund, warum ich sowas dann zumindest zeitweise auf dem Desktop gemacht habe, ist die fehlende Funktion, eine Folie zu deaktivieren. Hier ist noch in Englisch Show oder Hide Slide. Das war einfach in der Online-Version nicht drin. Nur ich habe meistens irgendwelche Folien, die ich von einem vorigen Vortrag oder sonst wo und dann gehe ich da erstmal durch. Die Folie, nee, die will ich nicht, dann deaktiviere ich die erstmal und lösche die ganz zum Schluss raus. Also das fehlte mir. Also in der Online-Version kann ich jetzt auch in der Seitenleiste tatsächlich Folien deaktivieren, die ich dann natürlich auch, wenn ich es live zeige, eben nicht gezeigt werden. Und was mich unheimlich geärgert hat, in der Seitenleiste, wo die ganzen Folien sind, die aktive Folie, die ich gerade sehe, in der Seitenleiste, die war nicht zu identifizieren. Da gab es eine ganz winzige Farbänderung, aber das konnte man einfach nicht erkennen. Ich sah also jetzt irgendeine Folie in dem Bearbeitungsbereich und wollte jetzt da irgendeine andere Folie raussuchen oder gucken, was dahinter danach ist. Ich konnte aber da nicht mehr sehen, welche das ist. Also ziehe ich das entweder so groß, dass ich alles lesen kann, dann habe ich keinen Platz mehr auf dem Bildschirm. Jetzt ist da eine richtig fette Umrandung drum. Das freut mich. Also das kann ich gut gebrauchen. sehr nachgefragte Funktion, gerade im Business, auch von eGroupware-Kunden, fragen da schon länger nach Seitennavigation. Ihr kennt das aus dem LibreOffice. Gerade wenn ich längere Dokumente habe mit Überschriften und sonst was und Bildern und so weiter, da habe ich eine Seitennavigation und kann da mal eben bequem an diese entsprechenden Stellen springen. Also wir haben da Anwender, die haben Verträge. Die sind dann gerne mal 15 Seiten lang oder noch länger. So, und die kennen ihre Verträge ganz gut. Aber mal eben schnell durchgehen und Änderungen vornehmen, weil sie das rausschicken wollen oder ein Angebot, ja, da scrollen die sich in Wolf und suchen dann die entsprechende Stelle. Und da war immer wieder die Nachfrage, wie ist das mit der Online-Version mit Seitennavigation? Die ist jetzt endlich drin. Das heißt also, ich kann in längeren Textdokumenten viel besser durchs Dokument navigieren und schneller an die Stelle kommen, wo ich hin will. Das war meines Wissens nach aus dem Business so die wichtigste Nachfrage. Es gibt eine ganze Menge Kleinigkeiten, die in der 23.05 reingekommen sind. Dokumententhemen. Ich kann mit wenigen Klicks ein Dokument komplett mit Farben und allem Möglichen umgestalten. Also Themes drüberlegen. Ich wüsste nicht, wofür ich das brauche, aber anscheinend ist da Nachfrage. In Textdokumenten, Tabellen zum Beispiel, die über mehrere Seiten gehen, da ist ein bisschen was optimiert worden, weil ich sag mal, das war von den Umbrüchen her über die Seiten immer ziemlich komisch und das ist jetzt angepasst worden. Ich kriege also Tabellen mehrseitig vernünftig umgebrochen. Dann gibt es Pivot-Tabellen in einer Art und Weise von Microsoft, die nennt sich kompakte Pivot-Tabelle, kann Collabora Online eben jetzt auch. Da sind wir wieder beim Kompatibilitätsthema. Im Hintergrund findet natürlich ständig auch Arbeit statt, um das mit den Microsoft-Produkten möglichst kompatibel zu halten, was natürlich immer nur begrenzt geht. Aber die Arbeit findet ständig statt. Meiste Infos darüber findet man allerdings dann bei den LibreOffice-Dokumentationen, was da passiert ist bei der Kompatibilität. Zu erwähnen vielleicht noch diese 64-Bit-ZIP-Unterstützung. Bisher gab es, wurde etwas anders gepackt. Ihr wisst vielleicht, Open-Document-Formate wie LibreOffice, die generiert, das sind ja gepackte Archive. Packt man das aus, hat man da einen Ordner für die Grafiken, für die Schriftarten und so weiter. Bei großen Tabellen und bei großen Dokumenten stößt man da an Grenzen, das passt da einfach nicht in das gepackte Archiv. Das ist jetzt aufgelöst, dieses Problem. Ich glaube, an die Grenzen werden wir in unserem Leben dann nicht mehr stoßen. Da gibt es einen neuen Assistenten für das Einfügen von Seitenzahlen. Einfügen von Seitenzahlen ist ja irgendwie immer so eine Sache, vor allen Dingen, wenn es dann darum geht, ab welcher Seite gezählt wird und so weiter. Da gibt es jetzt einen Assistent, der das viel einfacher macht. Gerade in der Online-Version war das schlecht bis gar nicht unschön gelöst bisher. Da ist dran gearbeitet worden, das ist besser geworden. Es gibt noch eine ganze Menge Kleinigkeiten, aber wie gesagt, mit jedem Update, was wir in den nächsten Wochen und Monaten bekommen, kommen auch wieder neue Funktionen rein. Man kann also regelmäßig mal die Release-Notes reingucken, was es Neues gibt. Ja. Für die eGroupware-Anwender schreibe ich sowas relativ ausführlich, dann schreibe dann da rein, was es für Neuerungen gibt. Das schicken wir als Announcement normalerweise raus, aber ihr könnt das auch jederzeit da bei Collabora Online oder bei Collabora nachlesen. Im Grunde war es das schon mit dem Update. Ihr habt gesehen, was so in den letzten Monaten passiert ist. Ihr habt gesehen, was mit der 23.05 passiert ist. Also da ist recht viel Bewegung drin. Da passiert also sehr, sehr viel. Und ich finde, das Produkt ist mittlerweile wirklich auch alltagstauglich. Und was mich ganz besonders begeistert, ich habe 2017 die ersten Vorträge darüber gehalten. Ich war damals eigentlich schon zufrieden mit der Geschwindigkeit, also dass man da in einem Webbrowser mitarbeiten kann. Aber ich sag mal so, wenn ich mir das heute angucke, wenn ich ein Dokument öffne, online, so eine Präsentation mit 45 MB, ich bleibe ja auf dem Server, dann lädt er die so schnell, bietet mir die Vorschauen, streamt diese Bilder rüber. Also ich bin da ziemlich begeistert, jetzt gerade auch mit der neuen Version, was die Geschwindigkeit angeht. Also wenn man nicht gerade ein Klingelrad als Internet hat, dann funktioniert das schon wirklich richtig gut. Ja, also definitiv business- und alltagstauglich. Ja. Kann ich nur jedem empfehlen, sich das mal anzuschauen. Wer keine Möglichkeit hat, das sich gerade bei sich zu installieren, der kann auch gerne bei eGroupware eben eine Testinstanz haben. Da kann er das dann in Ruhe mal ausprobieren. Ne? Könnt ihr mich gerne ansprechen oder auf der Webseite mal schauen. Gibt es irgendwelche Fragen, Interessen zu dem Thema? Bitte. Ja, okay. Also die Frage ist ganz einfach, was ist der Unterschied zwischen einem LibreOffice und einem Collabora Online? Auch bezüglich der Funktionalität im Frontend, die da ankommt. Ja, okay. Also mal abgesehen davon, dass ich das in diesem einen Vortrag über Collabora Online oder in den mehreren schon ausgiebig nochmal dargelegt habe, versuche ich das mal kurz zusammenzufassen. Also erstens, Collabora Online lässt auf dem Server ein LibreOffice laufen. Das ist der Kern, die Funktionalität, die Dokumenten, Import, Export, Filter, ist alles haargenau das Gleiche. Von der Funktionalität her. Man muss dazu wissen, LibreOffice war seit jeher so gestaltet, dass ich einen Kern habe und ein Frontend. Dazwischen wird kommuniziert. Das ist überhaupt der Grund, warum ich das, was wir uns heute anschauen, hier überhaupt machen kann. Weil der Kern und das Frontend waren schon immer getrennt. Jetzt nehme ich den Kern und baue da eben ein Webfrontend drauf. So, und dieses Webfrontend muss ich natürlich eben entsprechend mit Button, Funktionen und so weiter gestalten. So, natürlich, ich sag mal, dieses Webfrontend, ich muss für jede Funktion dort natürlich ein Kontextmenü, ein Menü, einen Button hinmachen. Den muss ich da erst hinbauen. Und so ist das über die Jahre jetzt passiert. Ich habe 2017 noch da gestanden und war, ich sag mal, glücklich darüber, dass Collabora Online, oder damals haben wir noch über LibreOffice Online gesprochen, ja, da sagte ich, das Tolle an LibreOffice Online ist, es kann nicht so viel. Es ist überschaubar von der Funktionalität her. Ja, jetzt, der Plan war aber, und das wurde jetzt auch gemacht über die Jahre, immer mehr von der Funktionalität, die ein Desktop-Produkt kennt, auch in die Online-Version einzubauen. Da müssen also Anwendungsentwickler hingehen und das Ganze überhaupt erstmal einbauen. Deswegen habe ich immer eine Differenz zwischen der Desktop-Version und der Online-Version, die im Regelfall natürlich in der Online-Version weniger Funktionen hat als in der Desktop-Version. Das Ganze orientiert sich aber nach Möglichkeit an den Bedarfen. Die bekommen ja auch viel Feedback aus ihrer Anwenderschaft, zum Beispiel von mir. Was habe ich denen schon Tickets aufgemacht? Ich habe zum Beispiel eine Sache noch offen. In der Online-Version klickst du ein Bild an. Dann hast du an der Seitenleiste, kannst du die Größen verändern. Da ist aber dieses kleine Kästchen, um das Ratio festzustellen, also Breite mal Höhe gleich, ja, das ist nicht markiert. Da änderst du jetzt eine Größe und dann ist das Ding schief. kennt man das Spiel, oder? In der Desktop-Version merkt er sich das in deinem Benutzerprofil. Hier gibt es kein Benutzerprofil. Also jedes Mal habe ich ein Bild und denke, will das kleiner machen, trage da 2 Zentimeter mehr ein und dann ist das schief, weil ich wieder den Haken nicht reingemacht habe. Das sind so Anforderungen, weißt du, die kommen aus der Anwenderschaft und werden dann dort übernommen. Wie gesagt, diese Sachen mit den Folien ausblenden oder den Rahmen, habe ich auch Tickets für aufgemacht. Wie andere auch. Also es wird immer ein Gap geben. Also in der Online-Version werden immer Funktionen nicht da sein, die es in der Desktop-Version gibt. Aber das versucht man ja trotzdem praxisgerecht machen. Man muss auch nicht jede Funktion von der Desktop-Version haben. Nicht wirklich jede. Ja. Insofern weiß ich nicht, wann du das letzte Mal geguckt hast. Es hat sich eben jetzt über die Jahre massiv entwickelt. Also mittlerweile sind da so viele Funktionen drin, mir fehlt wirklich nicht mehr viel. Ja. Wann hast du das letzte Mal geschaut? Also, korrekt. Genau, wie gesagt, ne, wir haben einen Kern und wir haben ein Frontend. Auf dem Desktop ist das ein GTK oder was weiß ich und das auch noch multiplattformfähig und allem drum und dran. Und hier ist es ein eigenständiges Frontend, was dann mit dem Kern hinten kommuniziert. Der Kern selber aber, der die ganze Funktionalität letztendlich intern, also zum Beispiel in der Tabellenkalkulation, diese ganze Rechnerei und alles, die findet ja nicht im Frontend statt, sondern im Kern. Genauso das Import- und Exportfilter von verschiedenen Dateiformaten findet auch dort statt. Da sind die gleichen Filter dran wie in LibreOffice. Ja? Deswegen habe ich im Frontend halt immer weniger Funktionen. Aber wie gesagt, ich denke, die orientieren sich schon sehr stark auch an den Bedürfnissen. Die bekommen sehr viel Feedback und das ist mittlerweile schon sehr, sehr rund. Also man dürfte da wirklich nur noch selten spezielle Sachen vermissen. Wie gesagt, ich hatte auch meine Gründe, mal eine Desktop-Version für einen bestimmten Job zu nehmen und dann wieder auf online zu wechseln. Ich habe eben dafür eGroupware, ich greife von meinem Rechner über WebDAV, über den Dateimanager genauso auf die Datei zu. Das ist wurscht, da kann ich wechseln, wie ich das gerade brauche. Aber zunehmend ist es, also bei mir ist es persönlich so, zunehmend arbeite ich in der Online-Version, weil mir da fast nichts mehr fehlt. Nur jetzt mit diesen 2 neuen Funktionen bin ich noch glücklicher damit. Ja, du kannst natürlich einen Desktop streamen. Ne? Du kannst dir den per RDP oder sonst was holen. Aber ich sag mal, wenn du dir mal anschaust, was für Sicherheitsaspekte bei Collabora Online auch eine Rolle spielen, eine Kapselung auf dem System, dass das Dokument zum Beispiel auch gar nicht erst ins Frontend kommt, geschweige denn, den Desktop musst du ja auch verwalten. Und den Desktop wiederum an Dateimanager, einen Online-Dateimanager, ob das jetzt eGroupware oder Nextcloud oder sonst was ist, wieder vernünftig zusammenbringen. Die Baustelle hast du dann auch. Ne? Kann man machen. Es gibt natürlich noch eine andere Lösung. Ihr werdet Vorträge finden über LibreOffice im Browser, wo wirklich der Desktop oder das Frontend nativ dargestellt wird. Schaut mal nach Vorträgen vom Thorsten Behrens. Ja, da gibt es auch Ansätze dafür. Ja, aber die kommen nicht so richtig ins Rollen, also dass man es wirklich praktisch nutzen kann. Ja. Bitte. Gleichzeitig. Das Dokument ist auf dem Server. Das Dokument ist ja wird auf dem Server bearbeitet, nicht auf den Clients. Wenn ich auf den Clients diese Dokumente bearbeiten würde, dann habe ich so ein Synchronisationsthema, dass ich die Clients. Ja, sofort. Die Bearbeitung selber findet auf dem Server in dem Dokument statt. Das Dokument selber wird auf dem Server bearbeitet. Ich habe also insofern nichts zu synchronisieren, außer dass die einzelnen Clients, die da dran sind, die einzelnen Benutzer, die tippen in Buchstaben und der Browser schickt das an den Server und fügt das dort ein und schickt das Bild zurück. Aber wir arbeiten da immer an einem und demselben Dokument, nicht an 3 Dokumenten, die dann synchronisiert werden müssen, wie das bei anderen Produkten so ist. Ja gut, Also wenn zwei Leute an der gleichen Stelle rumtippen, dann muss das organisatorisch gelöst werden. Also was soll da Software dran lösen wollen? Also ich sag mal, wir reden hier über eine Webbrowserlösung, wo JavaScript ganz normal im Webbrowser läuft. Und wir reden über eine Transportverschlüsselung natürlich von HTTPS. Das, was ich im Browser laufen habe, wird per HTTPS natürlich verschlüsselt bis zum Server. Ganz klar, das ist absolute Voraussetzung. Ne? So, und ansonsten, wie gesagt, bleibt das Dokument auf dem Server, wird dort auch entsprechend gekapselt und so weiter. Da gibt es also so einige Dinge da im Konzept, um das Ganze sicher zu machen. Ja. Gibt es auch ein paar gute Flyer zu, wenn da also tiefer noch Interesse ist, kann ich die auch gleich mal eben raussuchen. Ja. Bitte. Also die Frage war, ob auch 20 Leute gleichzeitig an einem Dokument arbeiten können. Dokument, reden wir also über ein Textdokument, ne? Oder zur Not auch mal noch ein paar Folien. Weil bei der Tabellenkalkulation wird es ein bisschen schwieriger. Das ist hart für das System. Nein, aber Textdokumente, 20 Leute, ich sag mal, mit der richtigen Infrastruktur kann ich mir das schon vorstellen. Kommt das wirklich vor? Ja, der Server dahinter, der muss das natürlich auch können. Also man braucht nicht viel. Also wir betreiben eine E-Groupware mit Collabora Online, mit allem ZIP und ZAP, mit 2 GB RAM und 2 CPUs. Aber ich sag mal, wenn ich solche Späße mache, muss ich ein bisschen aufbohren. Ja. Genauso wenig, weil es läuft ein LibreOffice auf dem Server. LibreOffice kann große Dokumente, genauso kann das große Dokumente. Wenn dann werden in Collabora Online die gleichen Probleme wahrscheinlich auftauchen, wenn das Dokument ein Problem hat. Oder LibreOffice mit dem Dokument ein Problem hat. Ja. Also 20 Leute, das müsste man wirklich mal ausprobieren. Also ich kenne aus der Praxis dazu, dass man mal zu zweit, dritt, vielleicht mal zu viert. Wobei wir haben einen Fall, da will eine ganze Firma, ein Forschungsinstitut, in so eine Tabelle dann allerdings an vielen Stellen gleichzeitig mit mehreren Leuten Daten eintragen. Ganz ehrlich, das sind wir aber eigentlich beim Datenbankthema, oder? Also wenn ich das in so einem Office-Dokument, aber das ist ja so ein globales Thema, oder? Ich sag mal, Excel in Unternehmen ist keine Datenbank. Ja. Da muss man tatsächlich auch mal dann über eine Datenbanklösung womöglich nachdenken. Also ich kann nicht sicher sagen, dass 20 Leute, die da richtig reinhauen in die Tasten, aber mit einigen Leuten, was ich so aus der Praxis kenne, ist das überhaupt kein Thema. Vorsicht, wir haben da noch ein Thema, wobei wir nicht mehr allzu viel Zeit haben, glaube ich. Ich habe einen Collabora Online-Server, der steht irgendwo. Wenn ich den hier stehen habe, funktioniert das wunderbar. Wir haben das jetzt ausprobiert in einem finnischen Rechenzentrum, merkt man schon. Aber wenn ich den in Deutschland stehen habe und wir hatten eine Firma kurzzeitig als Kunde, die haben es dann gecancelt, weil es eben nicht funktionierte, die hatten ein Büro in Paraguay. Könnt ihr mal hinpingen. Das geht nicht. Da sind so Firmen wie Google und so weiter, die holen das Dokument ins Frontend und synchronisieren das im Hintergrund. Dann kann ich auch über Kontinente hinweg, über lange Pingzeiten und so weiter sowas machen. Von hier in den USA, wenn ich in Frankfurt sitze, in den USA geht auch noch, aber Südamerika oder das könnte alles knicken. Ja. Da kann Google mehr, genauso wie Microsoft. Das ist ein Unterschied, in der Tat. Ja. Also das ist eine Einschränkung bei Collabora Online, da sollte man, ja, ich sag mal platt gesagt, in der Nähe sitzen. Ja, und dann funktioniert das auch. International funktioniert das an der Stelle nicht. Jo, hier, bitte. Was ist der Benefit von Collabora Online gegenüber der Desktop-Version? Ich finde beides gut. Ich benutze beides. Der Vorteil hier ist, egal wo ich sitze, ich kann meine Dokumente bearbeiten, die in meiner E-Groupware liegen, online. Ob ich jetzt von dem PC einen Zugriff auf die Files habe oder nicht. Ich habe nicht immer mein Notebook mit meinen Dateien mit, will ich auch nicht. Da ist auch nichts drauf. Ja, die Sachen liegen alle zentral bei mir auf dem Server. Ich kann mit mehreren Leuten gleichzeitig daran arbeiten. Das Thema hatten wir gerade. ist es vor allen Dingen der Zugriff. Ich kann online drauf zugreifen, egal wo ich bin. Ich habe ja auch noch einen Dayjob. Und wenn ich dann mal meine, ich müsste da an irgendwas arbeiten, kann ich das mal eben. Da habe ich keine Dateien mit, da habe ich kein Notebook mit, nix. Ja. Bitte. Genau. Nicht viel. Ein paar Kilobyte. 100, 200, 300. Man kann sich so ein bisschen an so RDP-Verbindungen vielleicht orientieren. Ja. Wenn du willst, können wir uns gleich eben am Notebook das mal anschauen. Hier über WLAN zu Hause auf dem Dorf habe ich eine dünne Leitung, dann kriegst du ein Gefühl dafür, wie das ausgeht. Ja. Auch wenn ich mit vielen Leuten arbeite, sage ich mal, ist keine Riesenbandbreite, die ich dafür brauche. So, ja. Wir müssen leider Schluss machen. Ich sitze in der Mensa gleich mit dem Notebook und bereite das Dokument vor und lade das hoch. Wer noch Bock hat, Interesse daran hat, wo ich noch was sagen kann, ich sitze in der Mensa um die Ecke, kommt gerne hin, können wir noch ein bisschen quatschen. Das Angebot kann ich machen. Okay.